Ich habe mit Lupo Porschen gesprochen. Lupo ist einer der beiden Gründer von Craft Circus. Und bei Craft Circus runzelt der ein oder andere jetzt bestimmt mit der Stirn. Ich glaube, bei den Marken hintendran nicht. Nämlich Bird's Gin, Flaschenpost Gin, Donut Rum und vor allem auch Klitterspritz. Und bei Klitterspritz, da klingelt es bei vielen jetzt bestimmt, weil die haben nämlich ein sehr bekanntes Markengesicht in den letzten Wochen bekommen. Bill Kaulitz. Bill ist da auch mit echten Anteilen eingestiegen. Wie viel, klären wir auch im Podcast. Und wir klären auch im Podcast, was es umsatztechnisch eigentlich gebracht hat. Spoiler vorweg, das hatte wirklich einen großen Uplift. Lupo hat da sehr transparent die Zahlen geteilt, worüber uns wir natürlich immer freuen. Und wir haben aber auch über andere Sales-Aktivitäten von ihnen gesprochen, die teilweise auch sehr ungewöhnlich sind. Nämlich zum Beispiel, dass sie jedes Jahr mittlerweile auf bis zu 80 Weihnachtsmärkten verkaufen. Hat sich sehr lukrativ angehört. Also für alle, die auch ja mal reinhören wollen, was man vielleicht auch für außergewöhnliche Wege gehen kann, ist der Podcast bestimmt auch was. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, lieber Lupo. Ich freue mich so, dass wir uns hier heute sehen. Ich hätte schwören können, dass wir uns schon richtig oft gesehen haben. Ihr seid ja auch schon irgendwie 5, 6 Jahre Kunde bei uns. Deswegen hatten wir schon so viele Calls zusammen. Und du bist ja gerade reingekommen hier unten bei OMR und hast gesagt, ey, cool, dass wir es jetzt mal persönlich schaffen. Finde ich immer verrückt, weil man irgendwie manchmal total vergisst, ob man jemanden dann schon mal persönlich gesehen hat, weil man ja auch schon so oft das Videobild von jemandem hatte. Mhm. Deswegen umso schöner nach 5 Jahren, dass du hier bist. Willst du ein bisschen was über dich erzählen? Craft Circus sagt wahrscheinlich im ersten Moment nicht so vielen was, aber die Marken dahinter auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Romy. Aber schon gesagt, hier ging es auch los. Deswegen ist es eigentlich ganz besondere Location auch für uns. Wir sind 2, 3 Straßen weiter hier gestartet vor ja mittlerweile 12 Jahren. Ging los während dem Studium noch als Side-Project bei uns, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie eine eigene Marke kreieren, weil wir haben Brand Design, Brand Management studiert. Und da geht es ja dann alles darum, eine Marke aufzubauen. Irgendwann mal in einer Agentur zu arbeiten oder bei einem Corporate Marketing. Und wir haben gesagt, wäre doch eigentlich cool, wenn wir das mal von der Pike auf selber mal erleben. Und so haben wir dann gestartet an der eigenen Marke. Es war so der Startschuss dann eben hier in der Schanze in Hamburg. Neben dem Studium, ich glaube 4., 5. Semester oder so, ohne Geld zu starten und sind in diese Branche gekommen, Getränke, wo wir jetzt mittlerweile 5 Marken gestartet haben und skaliert haben. Du hast ja eben schon gesagt, Craft Circus kennt man nicht. Das ist jetzt wirklich so das Dach von allem. Die Marken dahinter sind halt Glitterspritz, unsere Hauptmarke heute, aber auch Flaschenpost Gin, Birds ist eine Gin-Marke, aber auch alkoholfreie Alternativen auch. Dann Boozy Donuts, eine Likörmarke oder auch The Wolf, mit dem wir gestartet haben. Das war ein Digestif. Ja, war eben unsere erste Marke, die so im Wohnzimmer damals kreiert wurde.
Was hat dich so in den letzten 10 Jahren am meisten überrascht? Vielleicht positiv wie negativ? Wenn du jetzt mal auf 10 Jahre, ist ja schon eine lange Zeit, wenn du da mal drauf zurückblickst.
Mhm. Ja, also positiv würde ich sagen erstmal, dass es doch man so einen krassen Weitblick bekommt über verschiedenste Bereiche einfach in dieser Reise als Unternehmer auch. Wirklich man einfach Kompetenzen aufbaut in Bereichen, wo du es niemals gedacht hättest, dass du da mal irgendwie zu tun hast. Das macht einfach Spaß und man... Ja, jeden Tag aufs Neue lernt man was Neues kennen. Kein Tag ist gleich. Das ist halt super nice. Und ja, dann auch diese Erfolge zu sehen, langsam dann irgendwann mit der Zeit. Mal schneller, mal nicht so schnell. Aber einfach da auch einen Progress zu sehen. Ja, ich würde sagen, dass dieser Weitblick, dass das Spannendste ist, was ich positiv finde. Und negativ natürlich, gerade bei uns in der Welt, wo wir unterwegs sind, im Getränkebereich. Wir arbeiten ja auch viel im LEH. Also Supermärkten, wie schwierig es ist, wirklich da Fuß zu fassen, da reinzukommen, gelistet zu werden und auch diese Distribution aufzubauen. Weil, also von wo wir gestartet haben bis jetzt, war eine sehr, sehr lange Reise. Und ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich nicht gestartet.
Wirklich?
Ja.
Gar nicht gestartet?
Also hätte ich es mir doch anders überlegt und hätte mir wahrscheinlich das Ganze auch anders aufgezogen. Also man hat dann doch das Gefühl, gerade wenn man irgendwie studiert, ja, ein Markenstudium macht, irgendwie, dass das alles leichter ist und auch alles generell nur über die Marke funktioniert. Aber man muss dann neben Marke auch viele andere Skills natürlich erlernen und hat mit vielen anderen Themen auch zu kämpfen, ob es irgendwelche Finanzthemen sind, irgendwelche Sales-Themen, HR-Themen, Logistik-Themen, wo man einfach, was erstmal ein Riesenblock gewesen wäre, hätte ich das vorher gewusst, aber wir waren sehr blauäugig und haben einfach gestartet und das war, glaube ich, auch im Nachhinein ganz gut. Weil sonst hätte man wahrscheinlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen und hätte es gar nicht gemacht.
Wie habt ihr im Vertrieb damals gestartet? Seid ihr zuerst zu Bars gegangen? Oder ich glaube, da kann ich mich noch an so Stories aus London und sowas auch erinnern, oder?
Mhm. Genau, also The Wolf, die erste Marke haben wir mehr so in der Spitzengastronomie gestartet. Unser erster Kunde damals war das Clouds hier in Hamburg, also in den Tanzenden Türmen. Das war unser erster Kunde, wo wir in der Gastronomie wirklich auf der Karte waren mit der Marke und haben wirklich so uns damals noch gedacht, wir müssen es verstellen. Wir waren junge Studenten, eigentlich so lockere Typen aus der Schanze, bisschen hipstermäßig unterwegs und haben dann uns aber Anzüge angezogen und dachten, wir müssen jetzt die Business Guys spielen und sind dann halt da reingelaufen, haben uns eher verstellt und haben so die Akquise selber betrieben, halt wirklich nach der Uni abends da hingelaufen, versucht Termine zu machen, aber uns wollte keiner sehen, weil uns kannte ja keiner. Das heißt, wir sind einfach hingelaufen und gesagt, hallo, hier sind wir. Können wir mal das Produkt vorstellen? Ich will dir was zeigen. Und dann wurden wir mal ein bisschen belächelt natürlich am Anfang und haben dann uns mehr in die Bar entwickelt. Über Birds, was dann die zweite Marke war, wo wir gesagt haben, weg von der Sterne-Gastronomie, das sind nicht wir.
Ja.
Und dann hin zur Bar mit den Birds, wo wir dann mehr wir sein konnten. Und haben eigentlich mit der Gastronomie gestartet tatsächlich.
Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr damals wart, aber wenn ihr nur weiterhin einfach nur an Bars gegangen wärt und jetzt nicht irgendwie in LEH, kein Amazon, was ja bei euch auch relativ groß ist, und andere Kanäle, hättet ihr euch finanzieren können mit nur quasi an Bars und Gastronomie verkaufen?
Wir hätten uns auf jeden Fall nicht finanzieren können. Also haben wir auch gemerkt, das ist ja komplett auch selbstfinanziert, auch gestartet mit dem, was wir irgendwie an Ersparnissen hatten. Ja, sind die Bars gelaufen, mussten natürlich entsprechend auch immer Geld dalassen und hatten im Endeffekt eigentlich mehr Geld ausgegeben, als dass wir Geld eingenommen haben, weil wenn eine Bar das mal listet irgendwann, dann logischerweise es auch eine gewisse Zeit braucht, bis es irgendwann mal eine Rotation kriegt. Wir hätten davon auf keinen Fall leben können, waren dann auch nach 2 Jahren, glaube ich, fast pleite, weil wir halt uns darauf fokussiert hatten, weil jeder sagt dir halt in dem Getränke, in der Spirituose, du musst die Marke in der Bar aufbauen oder in der Gastronomie im Generellen und das mag so sein, das funktioniert wahrscheinlich auch für große Player. Für uns hat es leider nicht funktioniert damals. Wir haben es nicht geschafft.
Und kam dann eher LEH danach oder irgendwie Online-Shop, Amazon, wo ihr dann gesagt habt, okay, so funktioniert es?
Bei uns kam nach der Gastronomie zuerst so Feinkostgeschäfte, also wirklich so Fachhändler oder eben ja große Kaufhäuser oder kleine Feinkostgeschäfte, einfach da, wo man das Produkt dann auch kauft, wo man schnelle Rotation aufbauen kann, wo man auch dann schneller Ware reinverkaufen kann und sind dann darüber in den Einzelhandel gekommen eigentlich. Und daraus ist dann später dann auch ja dann noch mehr geworden, wie sowas wie Galeria, so größere Kaufhausketten und dann später erst in den Online-Markt, dann zu Corona. Also.
Ja, spannend. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie heute, jetzt fast 10 Jahre später, eure Umsatzverteilung ist? Wie viel geht über den LEH, wie viel geht eigentlich online? Und ihr habt auch noch was sehr Spannendes, was ich bei wenigen sehe, aber da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, sowas wie Weihnachtsmärkte. Ihr habt so eine eigene Weihnachtsmarktbuden und gar nicht so wenige, ne?
Mhm. Ja, also erstmal zur Verteilung. Wir sind jetzt aktuell, letztes Jahr ist jetzt die aktuellste Zahl vielleicht, die relevant ist, waren wirklich 85% offline, 15% online. Das war während Corona noch 50-50. Also es hat sich jetzt gerade mehr an den Offline fokussiert und hat sich so gewandelt. Ja, Gastronomie spielt da gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle. Da gehen wir sehr strategisch vor, dass wir mit Leuten arbeiten, mit Partnern arbeiten in der Gastronomie, die richtig Bock auf uns haben, weil wir kein Gastro-Vertriebsteam haben und da wirklich von dem Inbound leben auch. Und genau, ansonsten Weihnachtsmärkte kamen vor 3 Jahren dazu. Da haben wir mit 15 Weihnachtsmärkten gestartet im ersten Jahr, 2023. Dann 2024 waren es 48 und jetzt letztes Jahr waren es 80. Als 80 Weihnachtsmärkte, die wir bespielt haben. Und das war auf jeden Fall, ja, eine crazy Skalierung mit einem riesen Operation-Aufwand dahinter, dem wir auch nicht gedacht hätten, dass er so krass ist. Aber der für uns doch funktioniert hat, weil gerade die letzten Jahre Inflation etc., wo auch die Kaufbereitschaft geringer geworden ist, uns den Arsch gerettet hat, muss man sagen. Also, weil du hast einen D2C-Channel neben online, der mit besseren Margen verkauft und gerade zur Weihnachtszeit, Leute suchen nach Geschenken. Und wir haben Produkte, die sich sehr gut als Geschenk verkaufen lassen, egal welche Marke. Und deswegen war das für uns ein sehr positiver Kanal. Aber ich glaube, man hätte es wahrscheinlich nicht so schnell skalieren dürfen im Nachhinein.
Macht ihr dies jetzt dann wieder um die 80 Märkte oder fahrt ihr wieder ein bisschen zurück?
Bei uns war ein bisschen so die Strategie Trial and Error erstmal, möglichst viele ausprobieren. Es läuft ja auch so, dass du dich über ein Jahr vorher bewerben musst bei den Städten, die quasi.
Bewirbt man sich bei jeder einzelnen Stadt dann selbst?
Genau, also muss überall eine Bewerbung hinschicken.
Ja.
Am Anfang auch sehr schwierig, wenn du noch keine Referenzen hast. Das heißt, deswegen jedes Jahr wird es dann auch mehr. Haben dann irgendwie 250 Bewerbungen geschickt und am Ende bist du bei 80 bei Weihnachtsmärkten zum Beispiel. Die Erfolgsquote wird natürlich immer größer, umso weiter man kommt. Aber so haben wir jetzt wirklich dann auch, ich glaube, über 120 Standorte bespielt, ja, und wissen halt auch, welcher Standort funktioniert für uns und welcher nicht so. Und bei manchen Standorten war es aber auch so, dass wir gesehen haben, in dem einen Jahr hat es funktioniert richtig gut,
mhm,
im nächsten Jahr nicht mehr. Es liegt natürlich, steht und fällt mit dem Personal, was du da hinstellst. Und da muss man sagen, bei 80 Weihnachtsmärkten, wir hatten im Dezember 500 Leute auf der Payroll. Also das ist natürlich
krass,
schon...
Und wie viel habt ihr sonst so? 60, 70?
Nee, nicht mal. Wir sind bei eigentlich immer so um die 30. Ja. Also von 30... Hat der
Steuerberater zu tun gehabt plötzlich.
Ja, die waren nicht so happy. die Lohnabrechnung, ja, mehr zu machen, auch die Stundenzettel etc. für so, ja, viele Leute. Und es sind viele Studenten natürlich, viele junge Kräfte, die noch nicht so im Arbeitsleben angekommen sind und wo du sehr viel hinterherkehren musst. Und das war natürlich dann für uns schon eine Herausforderung und hatten dann auch natürlich in der Zeit ein Team von irgendwie 10 Leuten, die das nur verwaltet haben. Ja, bin ich sehr stolz drauf, dass das dann auch bei denen geklappt hat, weil das ist eine Phase auf jeden Fall im Jahr, die immer sehr turbulent ist.
Wie viel Umsatz macht man mit so 80 Weihnachtsmärkten?
Das ist auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich. Also das ist von bis alles dabei.
Was macht so ein schlechter Stand und ein richtig guter Stand? Macht so ein guter Stand auch das Fünffache dann von einem schlechten?
Ja, also es gibt, ja, Weihnachtsmärkte, die total unrentabel, ja, arbeiten, die wirklich auch mal 10.000 Verlust bringen oder 15.000, wenn es richtig schlecht läuft. Aber es gibt auch Weihnachtsmärkte, die bringen ja 60, 70, 80.000 plus. Also das ist aber auch eine Ausnahme, ja. Also, aber ja, deswegen muss man immer möglichst viele bespielen, dass am Ende halt im Durchschnitt logischerweise es irgendwie rentabel funktioniert. Ja, gerade sieht die Strategie halt eher so aus, dass wir natürlich erstmal jetzt gerade, wo wir ein anderes Projekt haben, im Retail, wo wir gerade sehr stark skalieren und auch mehr noch in die Gastronomie wieder gehen, dass wir die Weihnachtsmärkte ein bisschen runterfahren werden und uns die Golden Nuggets rauspicken natürlich.
Ja, klingt auch schwer zum Skalieren, auch wenn du jetzt sagst, eine schlechte Stadt, die ihr zum ersten Mal bespielt habt, ist es wirklich eigentlich ein schlechter Stand oder liegt es dann irgendwie an dem Personal, was drin ist? Und eine gute Stadt heißt ja für euch auch, dass ihr wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt die gleichen Leute im Jahr drauf nochmal bekommt, weil die sind vielleicht keine Studenten mehr, oder?
Ja, also eigentlich kann man fast jedes Jahr so 10-20%
abschreiben.
Also 80% kannst du abschreiben, weil genau das Thema, ja, natürlich ist, dass man halt jetzt gerade irgendwie für 2025 letztes Jahr einen Job gesucht hat und jetzt studiert und irgendwie jetzt dann doch irgendwie reisen möchte oder so. Das heißt, du hast dann doch vielleicht nur 20% die du mitnimmst, leider. Das heißt, das ist immer wieder eine große Herausforderung, die das auch immer auf so instabile Beine stellt, logischerweise, mhm, und für uns eine Herausforderung ist, wo wir auch selber jedes Jahr gucken, wie wir das optimieren können und natürlich einfach ein Rieseninvest ist, weil du musst das Hiring machen, du musst die Stände ausstatten, du musst die Anmeldung für diese Gebühr, also die Gebühren zahlen, die Ware, also das ist wirklich, geht einen sehr, sehr hohen Bereich und wenn du das alles vorfinanzieren musst und weißt gar nicht, wie am Ende das performt, ist schon mal ein Spiel mit Feuer, muss man sagen.
Was hast du gesagt? Mit wie vielen Ständen war das erste Jahr? Auch schon direkt 10 oder so?
15 waren es.
15?
Ja, 15 Stände hatten wir im ersten, ja, Jahr, die wir bespielt haben. Und ja, da hatten wir Gott sei Dank die richtigen Märkte, ja, auch scheinbar rausgesucht, dass das sehr gut funktioniert hat. Und umso mehr du machst, desto, ja, weniger rentabel sind die natürlich dann auch irgendwo. Auf der anderen Seite kalkulierst du so, dass du auch irgendwie eine Performance-Uplift hast durch mehr Bekanntheit. Also hast auch gemerkt, dass natürlich Leute wiederkommen, die sagen, ah, ihr wart letztes Jahr auch da, cool, was habt ihr Neues? Oder habt ihr wieder euren Weihnachtsgin und so weiter. Also das spielt da mit, aber trotzdem, umso mehr du machst, der Umsatz wird größer, aber prozentual ist es schon so, dass du einfach logischerweise ein bisschen dich, ja, das verringert.
Oh, ja.
Also.
Ja. Spannend.
Ja.
Was würdest du sagen, wie hat sich der Spirituosenmarkt in den letzten 5 Jahren verändert? Ich glaube, da ist unglaublich viel passiert, auch wenn man jetzt sich irgendwie vor Corona, während Corona, die 5 Jahre danach anschaut. Mhm. Was würdest du sagen, wie würdest du die Entwicklung beschreiben?
Ja, also wir haben ja mitgespielt beim Gin-Boom, logischerweise. Das war ja so vor Corona noch, was krass war. Wir waren eigentlich immer gegen Gin, haben immer was gemacht, was nicht typisch ist. Immer aus der Reihe zu tanzen, was zu machen, was keiner macht. Das ist natürlich eine Nische. So, man hat dann gemerkt, okay, irgendwann hat dann aber auch beim Gin-Bereich, wir hatten schon einen besonderen Gin, einen Gin mit Statements, mit Sprüchen drauf. So, gib deinem Leben einen Gin, ohne dich ist alles ginlos. Das hat gut funktioniert, aber irgendwann hatte jeder Tennisclub, jeder Golfclub irgendwie einen eigenen Gin und es war so eine, ja, Überflut an Auswahl.
Ja.
Und dementsprechend wurde es immer schwieriger auch. Dann während Covid war es dann natürlich so, dass alle Leute sich zu Hause einen reingestellt haben und ja, dementsprechend auch noch gut getrieben war. Und dann hast du gemerkt, dass dann nach Covid das so war, dass die Leute schon gemerkt haben, ey, ich habe vielleicht, also so kann ich es mir vorstellen, ich habe vielleicht während Corona ein bisschen viel getrunken. Vielleicht soll ich ein bisschen zurückfahren, ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Ich trinke jetzt nicht mehr irgendwie sehr regelmäßig. Es ist jetzt keine Gewohnheit mehr, sondern eher wirklich punktuell, zu besonderen Anlässen eher. Und dann entscheide ich auch, was trinke ich da jetzt, ne? Also eher weniger, dafür bessere Qualität, was wir jetzt sehen. Und eben auch viel alkoholfrei. Also viele auch, die sagen, ich trinke jetzt nicht mehr immer nur Alkohol, sondern ich trinke mal auch alkoholfrei. Aber es ist nicht immer entweder oder, sondern auch viele, die beides, aber halt je nach Phase das auch. Und deswegen alkoholfrei ist sehr, sehr krass gewachsen halt die letzten Jahre auch.
Wächst alkoholfrei immer noch weiter?
Extrem, ja. Also kommt immer drauf an, welchen Markt man sich natürlich anschaut. Ob es der deutsche Markt ist, der weltweite, ob es der Handel ist oder die Gastro. Aber es wächst enorm. Also gestern hat mein Kollege gesagt, ich weiß jetzt nicht, kann es nicht genau sagen, es waren aber 80% zum Beispiel beim alkoholfreien Aperitivsegment, was extrem ist. Und dementsprechend wächst es enorm. Aber man kommt natürlich von einem ganz anderen Start. Also Alkohol, der Markt ist immer noch riesig. Da ranzukommen, wird eine lange Zeit natürlich dauern. Aber es wächst einfach enorm und dementsprechend springen natürlich auch immer mehr Player darauf an. Aber manche Player haben es noch gar nicht so richtig auf dem Sender, weil es eben noch immer ein recht kleiner Markt eben ist. Gerade in Deutschland. In Amerika sieht es so ein bisschen anders aus. Auch da wird es schon noch mal ein bisschen mehr alkoholfrei auch getrunken.
Okay, krass. Ja, also man sieht es ja auch hier, ne, für alle, die jetzt auf irgendwie Spotify, Apple Podcast zuhören, vielleicht mal bei YouTube reinschalten. Auch Glitterspritz habt ihr direkt auch als alkoholfreie Variante. Wie ist eure Umsatzverteilung, wenn ihr euch, vielleicht vor allem, wenn man sich mal so ein Produkt wie den Glitterspritz raussucht, alkoholfrei versus mit Alkohol? Ist das so ein 10-90 oder tut man sich da schon mittlerweile an so ein 50-50?
Fast seit Start der Gründung von Glitterspritz haben wir 50-50 Verteilung bei uns. Das, was sehr stark ist. Wir haben uns auch mit vielen anderen Kollegen unterhalten und jeder sagt so, das ist echt nicht ganz gewöhnlich und dass meistens der alkoholische schon immer deutlich stärker ist. Und bei uns ist es schon, dass es 50-50 verteilt ist und es variiert total auch von Monat zu Monat ein bisschen. Bei uns ist es natürlich auch stark getrieben von der Distribution, weil zum Beispiel wir bei Rewe zum Beispiel mit dem Alkoholfreien ein bisschen besser distribuiert sind. Da sind wir, glaube ich, bei 2.500-3.000 Läden, weil die eben so einen alkoholfreien Meter haben und das dann gerade ausrollen. Und dementsprechend haben wir viel mehr Verkaufsstellen von dem Alkoholfreien als den alkoholischen. Also man geht in viele Rewes rein und findet nur den Alkoholfreien, weil wir halt da in so einer Testphase mal gut performt haben und dann wurde es dann eben ausgerollt und dementsprechend stehen wir jetzt bei mehr Märkten mit alkoholfrei halt auch drin. Und deswegen ist es natürlich auch so. Ja.
Außer dem alkoholfreien Trend, siehst du noch andere Trends in dem Spirituosenbereich, die du so in den letzten Jahren wahrgenommen hast?
Klar, alkoholfrei und dann halt das ganze Thema Low ABV, also leichtere Drinks einfach und Ready to Drink. Also alles, was fertig abgefüllt in der Dose zum Beispiel ist, ist der einzige, in Deutschland zum Beispiel, die einzige Kategorie, die wächst. Alle Spirituosen sind zum Beispiel letztes Jahr in Deutschland im Handel eher gefallen.
Ja.
Und Ready to Drink ist die einzige, die was wächst. Und man sieht auch im Regal, dass immer mehr fertig gemixte Drinks, Premixes sozusagen erhältlich sind.
Das habe ich noch gar nicht
wahrgenommen. Ja, ist sehr spannend. Und auf jeden Fall, was in Amerika auch schon sehr, sehr groß ist, ist jetzt gerade auch in Deutschland sehr stark im Kommen, dass halt diese ganze Ready-to-Drink-Geschichte Fahrt aufnimmt und Leute halt das nicht mehr groß aufwendig mixen wollen, sondern eben einfach die Dose öffnen und trinken, wenn sie unterwegs sind oder sonst was. Und wie gesagt, aber ansonsten halt eher dieses Leichtere, nicht mehr diese harten Drinks, diesen Gin Tonic von früher, ist jetzt eher der Aperitivo-Moment. So mit Freunden auf der Terrasse mal irgendwie vorm Grillen oder so entspannt einen anstoßen und eher die leichteren Drinks daneben.
Denkst du, das hat Sophie auch mit, also das ist so die gleiche Entwicklung oder parallel zusammenhängt mit auch so Longevity ist, weil auch da ja so ein bisschen so dieser Gesundheitsgedanke herkommt, also nicht nur irgendwie kein Alkohol, sondern wenn du auch sagst, leichtere Drinks, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, vielleicht bedrückt man sich ein bisschen selbst, an sich sollte man vielleicht alles weglassen, aber dass man vielleicht auch da, dass es auch aus dem Gesundheitsgedanken kommt, oder? Dass ich sage, okay, ich nehme jetzt keinen Gin Tonic, sondern ich mache was Leichteres.
Absolut, definitiv. Würde ich jetzt auch mal sagen, dass das natürlich daher kommt. Leute einfach generell ein bewussteres Leben führen, bewusste Gesundheit und da einfach das nicht mehr so ideal reinpasst, so harte Drinks sich reinzustellen und da einfach bewusst auch drauf zu achten. Ganz verzichten, nee, ist für mich jetzt persönlich auch zum Beispiel, ich trinke auch gar nicht so viel, aber wenn ich trinke, dann ganz bewusst, dann halt leichtere Drinks und dann kann man davon auch 2, 3 Drinks nehmen und ist nicht nach dem ersten Drink schon irgendwie so irgendwie angesiedelt. Auf jeden Fall kommt das auch aus diesem Gesundheitsaspekt und man sieht ja auch in der Getränkebranche dann eben, dass sehr, sehr viele gesunde Drinks eben im Vormarsch sind, logischerweise. Natürlich sieht man das dann auch auf der anderen Seite, wo es eher in Alternativen bei Alkohol ist, dass dann da eher auf solche Drinks zurückgegriffen wird.
Denkst du, in 10 Jahren ist es irgendwann 80 Non-Alcoholic und 20 Alkoholic? Denkst du, dass es immer weiter der Trend geht oder bis, dass wir vielleicht irgendwann gar keinen Alkohol mehr trinken oder sagst du, dass schon irgendwann bald der Peak erreicht?
Meinst du jetzt auf uns bezogen oder
allgemein?
Auf, ich würde schon sagen, dass es natürlich weiter enorm wächst, exponentiell wachsen wird auch. Aber bis wir da angekommen sind, dass wirklich der alkoholfreie Markt so groß ist wie der alkoholische, wird noch länger als 10 Jahre dauern oder 5. Deutlich länger, wenn man überlegt, wie lange es jetzt auch alkoholfreies Bier schon gibt. Und das ist ja jetzt auch natürlich eine gewisse Relevanz da für diese Produktkategorie, aber bei weitem noch nicht so groß wie das Bier selber mit Alkohol logischerweise. Und so wird es wahrscheinlich auch bei den Kategorien sein, wie jetzt bei den alkoholfreien Alternativen, dass eben dann doch, es wird immer so sein, dass Leute Alkohol trinken werden, weil das ist so stark, dass es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwann so eine krasse Verteilung ist, dass das überwiegen wird. Glaube ich nicht. Ja.
Wir haben ja hier noch einen großen Elefant im Raum namens Bill. Bill Kaulitz ist bei Klitterspritz mit eingestiegen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Coup gewesen. Ihr habt ja so viele Pressestimmen auch dazu bekommen. Ihr bekommt immer so ein WNV-Newsletter. Da war das irgendwie nachmittags drin. Man hat es irgendwie überall gesehen. Klar, ich habe auch drauf geachtet. Ich habe schon so 2, 3 Wochen vorher gehört, dass es passieren wird. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Weil Klitterspritz gab es ja auch vorher schon. Ihr habt nicht Klitterspritz gegründet, direkt mit ihm als Markengesicht, ne?
Richtig, genau. Erstmal lieben Dank. Wir sind selber noch hin und weg und können es gar nicht glauben, dass das gerade sich in so eine Richtung entwickelt hat. Ja, wie ist es entstanden? Eigentlich sehr organisch entstanden. Vor 2,5 Jahren die Marke gegründet, aufgebaut. Mit dem Team, ja, mit den Kontakten der letzten 12 Jahre konnten wir es recht schnell skalieren. Wir hatten eben über alkoholfrei gesprochen. Auch in dem Bereich konnten wir schnell auf einem gewissen Scale wachsen, dass wir halt Top 3 in Deutschland geworden sind, auch in einem alkoholfreien Aperitifsegment. Im alkoholischen Segment sind wir unter den Top 10 und waren halt auch an einem gewissen Punkt, so wo wir gesagt haben, hey, wie kommen wir jetzt auch nochmal weiter natürlich auch. Und wir haben da schon in rechts und links geschaut, so müsste man irgendwie doch vielleicht eine strategische Partnerschaft eingehen oder nicht. Müsste man sich einen Investor holen, weil wie gesagt, alles selbstfinanziert war. Ein Punkt war halt auch immer, was wir gesagt haben, okay, wäre schon cool, aber es war in weiter Ferne das Thema Celebrity oder Creator oder sonst was. Und dann hat sich das tatsächlich so ein bisschen wieder Zufall es wollte, irgendwie entwickelt tatsächlich, weil letztes Jahr hat Bill wohl eine Flasche Glitterspritz bekommen und hat die bei sich im Podcast vorgestellt, dass er dieses Produkt geschenkt bekommen hat.
Also
und
dieser Drink am Anfang?
Genau, also es gibt ja einen Drink der Woche immer beim Kaulitz Hills Podcast und da war auf einmal, und ich höre diesen Podcast halt auch und auf einmal höre ich das in diesem Podcast, dass unser Produkt da vorgestellt wurde. Ich habe es auch von allen Seiten geschickt bekommen auf einmal.
Ich wollte gerade fragen, hast du es geschickt bekommen? Weil es wäre ja noch verrückter, wenn man es so hört und man hat es vorher noch nicht gehört, oder? Aber du hast es geschickt bekommen.
Ja, ich habe es geschickt bekommen, aber ich habe es natürlich auch schon am nächsten Tag gehört gehabt. Das heißt, ich bin trotzdem vom Stuhl gefallen, natürlich, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass auf einmal da irgendwie dieses Produkt vorgestellt wird, was du ja irgendwie geschaffen hast mit deinem Team und ja, war auf jeden Fall ein besonderer Moment und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Das ist ja eigentlich ein guter Aufschlag irgendwie und habe dann den Kontakt natürlich gesucht und habe Danke gesagt über Instagram, habe ihm da geschrieben und daraus ist so ein bisschen eine Konversation entstanden. Er ist ja auch öfter in Berlin, wir sitzen in Berlin, das heißt, wir haben uns dann auch mal getroffen, haben uns mal auf dem Glitterspritz getroffen und daraus ist wirklich dann Step by Step mehr entstanden, dass wir halt dann auch, kam halt raus, dass er da das so cool findet, dass er auch Interesse hätte, da irgendwie mehr mitzumachen und ob man da nicht irgendwie einsteigen könnte. Und dann haben wir halt, weil wir ja eh schon immer überlegt haben.
Kam die Frage von ihm?
Ja, es war schon, klar, wie eben gesagt, wir haben natürlich schon auch gesucht, aber eigentlich in eine andere Richtung gedacht, weil Celebrity war für uns in weiter Ferne. Wir haben keine Kontakte zu Celebrities. Und deswegen so, wo fängst du da an, ne?
Ja.
Dann kam es noch viel besser eigentlich. Und dann haben wir halt alle Gespräche, mit denen wir vorher geredet hatten, auch Investoren eigentlich dann auch abgesagt, wo wir gehört haben, okay, da ist Interesse da, weil das noch viel besser ist natürlich, ein Bild zu haben, der diese Marke wunderbar repräsentieren kann und einfach, ja, der Perfect Fit für uns war. Ich sage immer, es passt wie Arsch auf Eimer.
Es ist ja auch wirklich so, ne? Also so, man braucht sich auch keine große Storyline überlegen, alleine wie der Podcast aufgebaut ist jede Woche. Und das dreht sich ja schon sehr, sehr viel einfach bei Ihnen auch einfach darum, um gute Drinks, muss man ja einfach so sagen. Aber verrückte Geschichte, weil oft ist ja irgendwie so, dass man irgendwie hört, ja, ich bin dann da jahrelang dran geblieben und so und irgendwann. Aber dass es eigentlich sogar andersrum war, ist ja richtig spannend. Ich bin nochmal zurückgegangen. Weil im November hat er, glaube ich, in seinem Feed oder in der Story, hat er dann schon mal irgendwie aus seinem Haus in L.A. so eine Story auch gemacht, wie er da in seinem neuen Pool Klettersprits trinkt. War das so ein Antesten, wie die Sales reagieren könnten, wenn er da drin ist? Oder war das noch, war die dann noch gar nicht so weit?
Doch, also es war schon davor so, dass wir halt entschieden haben, zusammenzuarbeiten. Und die Zusammenarbeit ging aber erst offiziell März los zur Aperitivo-Zeit, wo im Frühling natürlich auch wieder das Thema überhaupt spannender ist, ne, als jetzt zur Weihnachtszeit, wobei Weihnachtszeit für uns auch ein spannender Monat ist. Aber es war halt wirklich so, dass wir, das sieht man ja im Handelsregister, im Oktober die Firma gemeinsam gegründet haben. Und das heißt, er musste jetzt nichts posten, hat es einfach aus eigener Kraft gemacht, weil er Bock drauf hatte, das auch schon ein bisschen auch hier und da zu droppen, dass er es wirklich feiert.
Ja.
Und dann ging es jetzt erst im März offiziell los. Aber davor war es wirklich so aus seinem Interesse, weil er einfach Lust hat auf das Produkt. Wir haben ihm ein paar Flaschen eben gegeben, geschenkt, nach L.A. geschickt. Und dann hat er dann halt natürlich das auch versucht, bei sich in seinen Alltag einzubringen. Ja. Und da sind wir unendlich dankbar für, dass er das dann schon vor dem offiziellen Start irgendwie auch, ja, ohne dass dafür irgendein Agreement da war, einfach da, ja, das dann halt auch gepostet hat.
Ist es so das Highlight deiner letzten 10 Jahre, wenn du jetzt ins Handelsregister guckst und da steht drin, dass die Firma gegründet wurde, zusammen mit, steht ja auch drin, 10% Bill Kaulitz wohnhaft in Los Angeles.
Ja, ist crazy. Ja, also ich habe letztens auch zu meinen Freunden gesagt, so manchmal ist es doch so, dass man morgens aufwacht und ein bisschen Pipi in den Augen hat, wirklich. Weil es ist ja doch irgendwie für jemanden, der irgendwie über 10 Jahre an was arbeitet und viele Höhen und Tiefen und einfach ein crazy Moment, so dass man auf einmal dann irgendwie an so einem Punkt angekommen ist. Und ja, ist unfassbar. Also definitiv der größte Meilenstein bei uns in den letzten 12 Jahren.
Man sieht es ja oft so ein bisschen nicht zwiegespalten, so ein Gesicht von einer Marke zu haben, oder es wird eher empfohlen, auf die Risiken zu achten. Habt ihr da auch drauf geschaut oder sagt ihr auch einfach, Bill ist so beliebt? Also jeder kann zum Schluss einen Shitstorm haben. Das weiß man ja nicht, ne? Aber habt ihr auch sowas abgewägt und habt irgendwie auch bei anderen vorher schon gesagt, nee, da wissen wir es nicht. Also ich weiß, bei Snox war mal jemand im Gespräch, wo man einfach gesagt hat, darüber gab es, glaube ich, auch mal eine eigene Podcast-Folge mit so einem Deutschrapper, wo man so war, der ist schon sehr beliebt, aber du weißt halt auch nie, taucht er dann 2 Jahre ab oder kommt da irgendwie was raus? Hattet ihr auch so Überlegungen schon mal bei anderen davor oder auch habt ihr bei Bill kurz drüber nachgedacht und dachtet, nee, da wird schon nichts passieren?
Die Frage stellt man sich natürlich immer auch, weil gerade wenn man das irgendwie so lange alleine geschafft hat, dann dieser Schritt, jemanden reinzuholen bei sich, ist dann schon sehr schwer auch, ne? Aber bei Bill, wie du es ja auch gesagt hast, ist halt auch Bill. Und Bill ist jetzt nicht seit gestern irgendwie bekannt und erfolgreich und steht für was. Und dadurch, dass er halt seit über 20 Jahren schon halt einfach eine Relevanz hat, ich mit ihm quasi oder wir mit ihm aufgewachsen sind auch und er jetzt quasi ja, immer noch präsent ist, war halt natürlich für uns eine Überzeugung, wo wir wussten, okay, das ist jetzt kein One-Hit-Wonder irgendwie, was dann irgendwie nächsten Monat wieder out ist und ist jetzt kein klassischer Creator oder Influencer, sondern halt wirklich ein Celebrity, der Jahrzehnte irgendwie dabei ist und selbst ein Shitstorm wird ihn jetzt nicht unterkriegen irgendwo. Es gab ja sicherlich schon das ein oder andere Mal, wo irgendwie schlecht darüber geschrieben wurde oder sonst was. Er ist ja auch
er gibt viel Preis, ne?
Genau, und provokativ hier und da und polarisiert natürlich auch und das mögen wir aber genau. Von daher war das für uns eigentlich völlig fein, weil gerade durch diesen offiziellen Einstieg und dass es nicht nur über einen Vertrag geregelt ist irgendwie, dass er irgendwie Teil davon ist, sondern wirklich auch mit in dieser Firma als Gesellschafter dabei ist und dann diese Marke ausgegründet hat mit uns, gibt ihm auch nochmal so einen anderen Zusammenhalt mit uns sozusagen auch, dass wir das wirklich gemeinschaftlich dann irgendwie nach vorne bringen, langfristig denken und nicht jetzt nur für eine Kampagne. Und so ist es ja auch geplant, dass wir wirklich dann auch jahrelang mit ihm das Ding halt wirklich groß machen und sozusagen der Welt zeigen, auch Deutschland kann Aperitif, nicht nur Italien.
Kommt man einfacher in Einzelhandel rein, wenn da, wie jetzt hier, Bilder plötzlich drauf ist? Weil du hast ja vorhin gesagt, manchmal Einzelhandel ist nicht so einfach oder dann kommst du in die alkoholfreie Abteilung rein. Hast du gemerkt, ab dem Moment, wo ihr das auch an den Einzelhandel kommunizieren konntet, ihr da die Aussteller zeigt und sagt auch, ne, Bill, dass dann da mehr Türen plötzlich offen sind?
Ich glaube, das war mal so. Das ist jetzt gar nicht mehr so, wie es vielleicht vor 2-3 Jahren war, wo die, also Bill ist jetzt kein Creator, aber es gab ja auch viele Creator-Brands eben auch in Deutschland oder gibt immer noch welche in einer anderen Kategorie, wo es dann auch irgendwann inflationär irgendwie wurde. Und da haben sich, glaube ich, viele Einkäufer logischerweise die Finger auch verbrannt, weil es irgendwie gefühlt jeden Monat eine neue Promi-Marke rausgekommen ist oder eine Creator-Marke. Und da wurden das so groß verkauft. Und am Ende haben die riesig das irgendwie eingekauft und in die Läden gestellt und sind aber auch viel Ware auch sitzen geblieben teilweise, was wir mitbekommen haben.
Ja.
Also das wurde uns dann halt schon auf dieser Reise irgendwie immer wieder gespiegelt. So, hey, beweist euch erstmal und dann können wir weiterreden ungefähr. Und dementsprechend war es gar nicht mal so einfach, wie wir gedacht hätten, dass es wird, weil eben, wie gesagt, die Einkäufer sich verbrannt haben schon an manchen Projekten. Und ja, jetzt gerade ist es ganz schön zu sehen, dass auf den Messen, wo wir jetzt waren, nach den ersten 2 Wochen Einkäufer zu uns kommen und sagen halt, ich hatte auch einen LinkedIn-Post dazu gemacht, sagen, ich habe den Bill-Effekt total unterschätzt. Also was uns natürlich die Bestätigung gegeben hat, das war die richtige Entscheidung halt auch. Und ja, konnten wir sagen, ja, wir haben es doch gesagt.
Ja, du sprichst es gerade schon an. Ihr habt ja einen sehr guten Vergleich vorher, nachher. Es gab auch schon Klitterspritz ohne Bill. Ihr habt jetzt keine Marke mit ihm neu gegründet. Was für einen Umsatz-Uplift bringt ein Bill Kaulitz auf den Flaschen und als festes Markengesicht? Ist das eine Verdopplung oder sprechen wir da über noch mehr?
Ja, da hatte ich auch einen LinkedIn-Post zu gemacht. Man hat ja jeden Tag noch bessere Zahlen dazu. Also man kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, weil da müsste man sich jetzt die Nielsen-Zahlen auf einen gewissen Zeitraum anschauen, zum Beispiel, wie es wirklich über die Kasse gegangen ist im Abverkauf. Wir können immer nur sagen, was haben wir reinverkauft. Ja. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, dass wir sowohl offline als auch online mehr als verdoppelt. Also ich kann mal vergleichen, wir haben zum Beispiel vorher 1 bis 2 Flaschen die Woche pro Markt verkauft. Über alle Märkte in Deutschland.
Das klingt total wenig, ne? Mhm. Aber das ist an sich eigentlich auch schon relativ viel, ne?
Genau.
Weil wir hatten letzte Woche gerade Caro Kroll hier von No Cosmetics und sie hat gesagt, sie verkaufen alle 2 Sekunden ein Produkt und trotzdem verkaufen sie nur pro Markt, DM etc., 6 Produkte pro Woche oder so, glaube ich. Oder so, ne? Also deswegen, ja. Manchmal denkt man jetzt so, wenn man es zuhört, okay, das ist ja aber ein bisschen wenig, oder? Mhm. 2 Flaschen. Aber das alle Märkte zusammen ist halt eine richtig große Stückzahl.
Voll. Also war für mich auch damals neu, als wir in den Handel gegangen sind, wirklich in den LEH und uns zum ersten Mal mit solchen Nielsen-Zahlen beschäftigt haben. Ich habe auch gedacht, da geht mehr erstmal so. Am Ende geht es halt über die Distribution, wie viele Läden hast du da am Ende und dann die Rotation hochzubekommen. Und wir sind jetzt, wie gesagt, von 1 bis 2 Flaschen haben wir es auf, ich kann jetzt nur sagen, von den ersten Feedbacks von Einkäufern, wo wir wirklich tatsächliche Zahlen bekommen haben letzte Woche von einem großen Player, der sehr, sehr viele Märkte hat, wo wir halt über die Marke 16 Flaschen verkauft haben. Also es ist auf jeden Fall, und das ist ein Niveau, was ja über den Marktführer, was ja ist auch deutlich.
Und andere Kanäle, die bei denen ihr so direkt die Daten habt, also zum Beispiel Amazon, da ist es ähnlich, oder?
Amazon würde ich jetzt, das hatte ich letztens auch sogar bei uns im Wochenrückblick im Team vorgestellt, war glaube ich für 4-5-fachung ungefähr.
Ja.
Ja, also wenn man in Stock ist dann und das FBA-Lager mal einem nicht die Ware irgendwie logischerweise irgendwie nicht verfügbar macht, dann hat man den Uplift schon, also wie gesagt, es war schon deutlich, es war richtig stark. Es wird sich jetzt zeigen, wo sich das einpendelt natürlich. Es ist immer natürlich nur die ersten 2 Wochen, es ist eine Aktivierung da generell. Es wird sich irgendwo einpendeln, das ist total normal. Aber ich glaube schon, bin da zuversichtlich, dass wir ein ganz anderes Level als davor haben werden. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen muss man es ja immer sehen, ist es auf jeden Fall wirklich Top-Niveau und da sind wir sehr, sehr happy und stolz drauf, dass wir da unter den Top-Playern quasi in Deutschland jetzt gerade auch oder die überholt haben sogar in dieser Zeit und jetzt wird sich zeigen, wo wir uns da einordnen auch.
Ja.
Also, genau.
Wie ist so der weitere Plan? Habt ihr da so ein festes Commitment auch? Bill hat jetzt natürlich 10% an der Company, aber postet er auch regelmäßig? Habt ihr da, also das war nämlich, glaube ich, auch damals, in diesen anderen Gesprächen war oft so auf der Punkt, gerade dass so Brandgesichtern auch oft sagen, Ich will mich aber gar nicht verpflichten, da jetzt irgendwie regelmäßig zu posten. Wenn ich dann ein halbes Jahr Pause mache, mache ich halt ein halbes Jahr Pause. Wie ist das jetzt mit Bill? Postet er jetzt regelmäßig?
Ja, das wäre schwierig, wenn man ein halbes Jahr Pause macht. Dementsprechend gibt es da schon Agreements, jeder hat seine Aufgaben bei uns. Er ist halt der Schönste, er hat die größte Community. Dementsprechend ist er für das Thema verantwortlich und haben wir schon, dass wir monatliche Aktivierung natürlich gemeinsam vereinbart haben. Aber Bill ist jemand, der das Produkt halt so stark feiert und die Marke so feiert und das auch lebt, dass er auch von sich aus einfach da noch mehr, viel mehr gibt, als er eigentlich muss, was wir sehr zu schätzen wissen und ihm dankbar sind. Und dementsprechend pusht es natürlich auch nochmal zusätzlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon so, dass man logischerweise da ganz klar abgesteckt hat, wer hat welche Aufgabe bei uns im Team und wer muss wie viel geben irgendwo. Und wir kümmern uns halt um operative Tagesgeschäft logischerweise. Und er kümmert sich halt natürlich darum, dass eben das auch in die weite Welt getragen wird und eröffnet uns natürlich Multiplikatoren etc. auch. Was natürlich jetzt Spaß macht zu sehen, dass es nochmal eine ganz andere Energie hat jetzt und ein anderes Standing hat und Fahrt aufnimmt. Ja.
Spannend. Angenommen, das läuft jetzt richtig, richtig gut, auch das ganze Jahr durch. Sind da weitere Drinks mit, ihr habt ja viele Marken, mit Bill geplant?
Auf jeden Fall arbeiten wir auch an Erweiterung, definitiv. Es wird auf jeden Fall neue Produkte kommen. Wann genau, wissen wir tatsächlich selber noch nicht genau. Aber wir werden jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Monat irgendwas rausbringen. Ja. Wir wollen schon auch uns forcieren auf gute Produkte. Das haben wir in der Vergangenheit bei anderen Kategorien auch anders gemacht, wo wir halt jeden Monat irgendwie eine Edition rausgebracht haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen schon, dass am Ende halt Glitterspritz eben auch Full Focus hat. Und es kann sein, dass wir da natürlich nochmal weitere Variationen natürlich rausbringen, gemeinsam in der Zusammenarbeit mit Bill, die wir co-createn da, wo er auch in der Entwicklung mit dabei ist und wo nochmal seine Handschrift auch drin ist und so weiter. Also da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Wann das passiert, kann ich jetzt noch gar nicht sagen.
Ich bin sehr gespannt. Vielleicht müssen wir in dem Jahr nochmal sprechen, dann kann man natürlich richtig Resümee ziehen. Als nach den ersten paar Wochen, aber das klingt ja schon sehr, sehr vielversprechend bei euch. Die Zahlen bestätigen das ja. Um den Podcast abzuschließen, haben wir immer drei Fragen aus drei Kategorien. Und one more hint wäre gerade bei euch jetzt heute, was würdest du Gründern oder CMOs, Geschäftsführern, egal wem, empfehlen, wenn sie gerade auf der Suche nach einem Markengesicht sind? Also wenn du so einen Tipp hast, ich meine, bei euch kam Bill auf euch jetzt tatsächlich zu, du meinst aber, ihr habt vorher auch schon darüber öfter nachgedacht. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, wir überlegen da, was kannst du uns empfehlen? Was wäre dein Tipp?
Ich würde sagen, dass immer der Fit größer sein sollte als die Reichweite an sich, weil es muss wirklich zusammenpassen. Es bringt nichts, nur einen zu nehmen, der einfach nur Reach hat, aber einfach gar nicht diese Marke repräsentieren kann. Also dann kann es auch komplett nach hinten losgehen. Und deswegen würde ich, glaube ich, einfach da drauf achten bei der Auswahl, dass man einfach immer schaut auf den Fit, ob das wirklich auch authentisch ist, ob es auch wirklich gefeiert wird, weil wenn die Person schon anfängt natürlich zu sagen, was ist, wenn ich mal ein halbes Jahr Pause mache, dann wird es schon schwierig, dann würde ich, glaube ich, gar nicht mehr weiter sprechen auch mit der Person. Ansonsten halt immer gucken, halt auf Augenhöhe mit denen zu sprechen, denen zu zeigen, was man drauf hat und ja, sich ja nicht kleiner machen oder sonst was, weil am Ende sind es auch Menschen, so wie du und ich und wenn man eine Partnerschaft aufbauen will, dann muss man natürlich da auf einer Wellenlänge mit den Leuten kommunizieren. Also von daher würde ich darauf achten.
One more fail. Du hast jetzt 10 Jahre, auf die du zurückblicken kannst. Welchen Fehler, so rückblickend, hättest du wirklich gerne verhindert? Es gibt ja so Fehler, wo man denkt, die war gut, dass man die gemacht hat. Aber gibt es auch welche oder einen, wo du denkst, hätte man auch einfach verhindern können. Hätte man auch gar nichts ansonsten draus gelernt.
Boah, ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es den einen großen Fehler irgendwie gegeben hat bei uns. Eine Sache aber auf jeden Fall, die ich auf jeden Fall mitgeben kann und wo ich schon sage, sich schneller von Dingen lösen, die nicht funktionieren irgendwie. Wir haben ganz oft viel zu lange noch Energie reingesteckt in Sachen, die nicht sofort funktioniert haben, ganz langsam nur irgendwie sich entwickelt haben oder gar nicht und wir haben gehofft, da kommt noch was und die Sachen, die bei uns funktioniert haben, haben wir recht schnell auch irgendwie tatsächlich funktioniert. Und wir hätten noch mehr Ressourcen, mehr Erfolg haben können, wenn wir uns schneller auch auf neue Themen konzentriert hätten, wenn wir gemerkt haben, hey, das funktioniert nicht, lass das nächste machen. Ja. Oder lass eine andere Strategie fahren, als diese Strategie einfach 2 Jahre zu machen und dann hast du 2 Jahre verloren und hättest in der Zeit noch ganz andere Dinge abreißen können. Und ich glaube, da hätte man sich einfach rückblickend schneller einfach ja, umpositionieren sollen, als dann da die alte Strategie weiterzufahren.
Und abschließende Frage, one more question. Wenn es Bill nicht wäre und du müsstest da, um auch nicht zu fies zu sein, du darfst gar niemanden Nationalen da draufpacken, sondern jemand Internationalen. Wer wäre es international gewesen?
Für mich ist Bill auch international tatsächlich.
Das stimmt natürlich. Aber ich sag mal so, keine deutsche Herkunft.
Mhm. Boah, also mir fällt auch wirklich jetzt keiner ein, weil ich bin auch gar nicht so krass in diesem ganzen Celebrity-Umfeld unterwegs, dass ich das so krass verfolge. Gibt natürlich die klassischen Cases wie so ein George Clooney oder sonst was, aber der hat auch schon genug andere Projekte. Von daher, ich glaube, ich bin ganz happy mit Bill und wie gesagt, ich glaube, und das war auch einer der Entscheidungen auch, dass wir uns dann auch mit Bill zusammengetan haben, es gibt halt einfach ja keinen krasseren als Bill, der auch so gut irgendwie passt, auch menschlich so gut passt dann irgendwie zu uns, zu dem, was wir tun. Also ich kann mir ehrlich gesagt keinen besseren vorstellen gerade als Bill.
Voll. Das ist doch sehr, sehr schön und ein sehr gutes Schlusswort zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Lupo. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal persönlich gesehen haben,
ja. Was
ich ja selbst erst nochmal gelernt habe. Und natürlich, dass du uns so eine spannende Geschichte auch mitgebracht hast. Ich drücke die Daumen, dass es einfach weiterhin so gut läuft. Aber so wie du sagst, was soll schiefgehen mit Bill auf der Flasche und vor allem eure Expertise auch von den letzten 10 Jahren. Ich freue mich, wenn wir uns da weiter drüber unterhalten, vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr und nochmal so eine Rückblickfolge machen und jetzt aber erstmal ein spannendes 2026 bei euch mit so viel Neuerung.
Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und dass wir uns endlich mal persönlich live und in Farbe und nicht nur über die Webcam gesehen haben.
Stimmt. Ja,
geil.
Danke, Lupo.
Danke dir.